So, mein lieber Lukas, der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.
Jo.
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Heute zu Gast Lukas Klette.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich freue mich, denn heute dürfen wir wieder einen Gast in unserem Tonstudio begrüßen, nämlich Lukas Klette, Pastor in der Kirchengemeinde Hamburg-Logstedt. Moin Lukas, schön, dass du wieder bei uns bist.
Moin Susanne, vielen Dank. Ich freue mich, endlich mal wieder hier zu sein.
Du warst ja schon ein paar Mal bei uns. Heute ist das dritte Mal.
Stimmt.
Das erste Mal, Folge 18, Josef im Gefängnis. Das zweite Mal, Folge 31, das Baby im Schilf.
So ist es.
Das kleine Baby Mose wird gerettet. Und heute haben wir eine aufregende Folge vor uns. Ein Höhepunkt der Exodus-Geschichte.
Eine der größten Geschichten der Bibel, könnte man sagen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bist du startklar?
Jo, auf geht's.
Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit, über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
Wir sind im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, unterwegs. Gemeinsam blicken wir auf die Geschichte des Volkes Israel.
Wir sind hier immer noch unterwegs mit den Geschichten vom Alten oder auch Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden, und wir erzählen dir, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
Das Volk Israel lebt als Sklavenvolk in Ägypten. Mose soll es befreien und ins verheißene Land führen. Der ägyptische Pharao weigert sich jedoch, das Volk Israel ziehen zu lassen.
Es folgen lange Verhandlungen und ein langer Kampf um Freiheit. Gott schickt furchteinflößende Plagen über das Land Ägypten, aber verschont das Volk Israel. Gott beschützt die Hebräer.
Das ägyptische Volk leidet unter den Plagen. Doch der Pharao bleibt unerbittlich. Gott kündigt die 10. und letzte Plage an, den Tod der Erstgeburt.
Bevor die letzte und schlimmste aller Plagen eintritt, wird das Volk Israel von Gott auf die Nacht des Auszugs vorbereitet. Lämmer werden geschlachtet, Türpfosten werden mit Blut bestrichen.
Die 10. Plage bricht über Ägypten herein. Niemand geht in dieser Nacht aus dem Haus. Es ist eine gefährliche Nacht. Der Tod geht um. Weinen und Klagen der Ägypter dringen durch die stillen Straßen. Der Pharao scheint nun zur Einsicht zu kommen. Endlich lässt er das Volk Israel ziehen. Der Exodus, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, beginnt.
Wie die Hirten bei Nacht ihre Schafe nicht aus den Augen lassen, genauso wacht Gott in der Passahnacht darüber, dass keinem Israeliten ein Leid geschieht.
Die Passahnacht ist die Geburtsnacht des Volkes Israel. Sie ist der Beginn einer neuen Geschichtszeit, ein neuer Anfang. Die große Rettung aus der Knechtschaft.
Bis zum heutigen Tag erinnern sich Jüdinnen und Juden jedes Jahr an den Auszug aus Ägypten beim Passahfest. Das ist eines der wichtigsten jüdischen Feste.
Es ist ein unendlich langer Zug, der sich nun im Morgengrauen hinausbewegt in die Wüste. Mose schreitet voran. Da sind ja jetzt ziemlich viele Leute unterwegs. In der Bibel steht, und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Das ist kein wilder Hühnerhaufen, der panisch durcheinander rennt und gackert. Ordnung muss sein. Das Ziel ist klar und eint alle. Raus aus Ägypten.
Es steht auch geschrieben, und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs.
Ach, guck mal, Lukas. Unser Josef, der kommt hier auch mal wieder vor. Leute, hört noch einmal in die Josefsgeschichte rein. Das sind unsere Folgen 16 bis 28. Es ist eine so schöne Bibelgeschichte. Mose nimmt also die Gebeine von Josef mit sich. Wow.
Das hier, Susanne, ist der Bogen zurück zum Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, wie es auch genannt wird. Josef hatte das damals noch ganz kleine Volk Israel aus dem Land Kanaan nach Ägypten geführt und so vor dem Hungertod gerettet. Kurz vor seinem Tod hatte Josef darum gebeten, nehmt meine Gebeine mit, das, was von mir übrig bleibt, wenn ich gestorben bin, wenn ihr eines Tages in das verheißene Land zurückkehrt.
Na, Josef wollte nicht immer in einem fremden Land begraben bleiben. Das verbindet ihn doch mit den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob. Sein Sarg wurde also über 400 Jahre lang aufbewahrt.
Es ist ein ganz deutlicher Hinweis. Der Gedanke an die Rückkehr in das Land, das Gott schon Abraham zugesprochen hatte, war niemals ganz verschwunden, trotz der vielen 100 Jahre, die mittlerweile vergangen waren.
Naja, und diese Geste bedeutet ja auch, dieser Abschied hier, der ist endgültig. Das Volk Israel zieht aus und nimmt alles mit, was sie mit Ägypten verbindet. Du sag mal, sind das jetzt eigentlich alle 12 Stämme des Volkes Israel, die jetzt hier ausziehen?
Da steht zwar nicht so genau in der Bibel drin, aber später tauchen sie auch wieder auf. Ich würde sagen, ja. Wir erinnern uns daran, die 12 Stämme Israels, die gehen zurück auf Josef und seine Brüder. 12 waren es insgesamt.
Ich kann es nur immer wieder sagen, Leute. Hört euch die Josefsgeschichte an. Es lohnt sich. Zurück zu unserer heutigen Geschichte. Mose, Aaron und das Volk Israel sind unterwegs. Der kürzeste Weg zum verheißenen Land hätte durch das Land der Philister geführt. Das ist so eine Art Seeräuberstamm. Ein ziemlich kampfeslustiges Völkchen.
Tja, das hätte sicherlich ungemütlich werden können. Das Volk Israel hätte so kurz nach ihrem Auszug wahrscheinlich gleich den ersten Kampf ausfechten müssen. Was ihnen vielleicht den Mut geraubt hätte.
Naja, keine gute Idee.
Der Exodus, der Auszug aus Ägypten, der ist schon aufregend genug.
Also kommt nun erstmal ein von Gott gewählter Umweg. Der Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Eine riesige Menschenmenge bewegt sich durch die Wüste. Tagelang ziehen sie durch Steppe und Sand. Alle folgen Mose und Aaron. Keiner fragt, warum sie einen Umweg nehmen. Die Kinderbibel mit Gott unterwegs, der Autorin Regine Schindler, erzählt uns davon. Lasst uns da mal reinhören.
Nur sehr langsam bewegt sich der Zug der Israeliten vorwärts. Die Wüste ist heiß und staubig. Der Weg durch die Wüste ist immer gleich.
Wir würden uns verirren, wenn Gott uns nicht ein Zeichen schicken würde,
sagt Miriam zu den anderen Frauen, die mitziehen, ihre Kinder auf dem Rücken tragen und immer wieder seufzen.
Welches Zeichen?
Die erschöpften Frauen blicken auf. Da sehen sie die Wolkensäule, die am Tag vor ihnen herzieht. Nachts aber ist es eine Feuersäule, so leuchtend, dass man sie auch von ganz hinten sieht. Sie macht allen Israeliten Mut.
Ja, Gott begleitet uns,
sagen sie. Immer wieder müssen sie anhalten, denn unter ihnen sind viele sehr alte Menschen, kleine Kinder, auch junge Tiere, die schnell müde werden. Jeden Abend bauen sie die Zelte auf, um zu übernachten.
Gott zieht vor Israel her, am Tage in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. In der Bibel steht, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht.
Gott selbst zeigt Israel den Weg. Rauch und Feuer dienen hier als Schutz und Orientierung zugleich. Gott zeigt sich als Naturgewalt. Gott ist da und führt. Gott lässt Israel nicht allein. Die losgelöste und frei wandernde Wolkenfeuersäule will die Andersartigkeit von Israels Gott betonen. Dieser Gott ist an keinen Ort gebunden, sondern geht mit. Die Wolke hat nicht nur eine finstere, rauchige Seite, sondern auch eine lichte und helle Seite. Die Feuersäule ist die Leuchte auf dem Weg durch die Nacht.
Gott spricht nun wieder mit Mose, die beiden haben ja eine Standleitung, und gibt Anweisungen, wo das Volk sich vorerst in der Wüste niederlassen soll. Gott benennt einen Ort unweit des Schilfmeeres, wo sie ihr Lager aufschlagen sollen. Und Gott sagt auch, der Pharao, er wird behaupten, die Israeliten hätten sich im Land verirrt und sind in der Wüste eingeschlossen. Es ist tatsächlich eine Taktik von Gott.
Aha!
Der Pharao soll meinen, Israel säße in der Falle und sie hätten sich in der Wüste verlaufen.
Und wieder will Gott das Herz des Pharaos verstocken, so dass er ihnen nachjagen wird. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Mit unserer heutigen Geschichte nähert sich die Machtprobe zwischen Gott und dem Pharao dem abschließenden Höhepunkt. Alle sollen erkennen, was für einen Gott Israel zum Beistand hat.
Der Pharao erfährt nun, dass das Volk Israel geflohen ist.
What?
Also das hat ja irgendwie ganz schön lang gedauert.
In der Bibel steht über den Pharao geschrieben, sein Herz und das Herz seiner Großen wurde verwandelt gegen das Volk. Die Israeliten waren noch nicht lange aufgebrochen, da bereuten der Pharao und sein Hof die Entscheidung, Israel ziehen zu lassen.
Kaum haben sich die Ägypter vom Schreck der 10. Plage erholt, denken sie über die Folgen nach. Die Felder sind leer, das Vieh ist unbehütet, keiner brennt mehr Ziegel für all die Gebäude, die gebaut werden sollen. Und die Ägypter fragen sich, um Himmels Willen, warum haben wir das zugelassen, dass sie fortziehen? Jetzt haben wir niemanden mehr, der für uns arbeitet.
So geschieht auch nach dieser 10. Plage genau das Gleiche wie nach den vorangegangenen 9 Plagen schon. Kaum ist sie vorbei, da ändert der Pharao auch schon wieder seine Meinung. Wieder verstockt Gott das Herz des Pharaos.
Und der ägyptische König beschließt, dem Volk Israel nachzujagen. Er stellt eine riesige Streitmacht auf. 600 auserlesene Wagen, mit Kämpfern auf jedem Wagen, Soldaten zu Pferd und zu Fuß. Er mobilisiert eine Elitetruppe, die besten Soldaten, die schnellsten Wagen. Er fährt alles auf und bietet seine gesamte Macht, um die Israeliten am Auszug zu hindern. Der Pharao selbst zieht voran. Und sie jagen den Israeliten nach mit Pferden, Wagen und ihren Männern, mit einem riesigen Heer.
Schon bald holen sie das Volk Israel ein.
Na und das Volk Israel sitzt ja immer noch in der Wüste.
Wie können wir uns das vorstellen, wo sie da gerade sitzen? Vielleicht ist es ja eine fruchtbare Landzunge inmitten der Wüste, durchzogen von Grashügeln, wo die Tiere endlich einmal wieder weiden und die Menschen sich ausruhen und Kraft tanken können.
Vielleicht sitzen einige Späher und beobachten das Land um sie herum. Plötzlich entdeckt jemand etwas. Anfangs ist es nur eine große, sich nähernde Staubwolke und schnell wird klar, das ist der Pharao und sein Heer.
Panik ergreift das Volk. In der Bibel steht, Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Um Gottes Willen, da kommt der Pharao und seine Armee, die Streitwagen, die Krieger. Sie kommen aus der Wüste geradewegs auf uns zu. Wir sitzen in der Falle. Vor uns das Meer, hinter uns das Heer des Pharao.
In ihrer Panik bepöbeln sie Mose. Gab es denn keine Gräber in Ägypten, sodass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Schon in Ägypten haben wir gesagt, lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Das ist immer noch besser, als hier in der Wüste zu sterben. In Ägypten haben wir wenigstens gelebt. Du führst uns alle in den Tod. Unsere Frauen, unsere Kinder. Nichts kann uns retten. Wir sind verloren.
Jetzt erschreckt sich das Volk Israel, so wie sich gerade noch die Ägypter erschreckt hatten. Sie fragen sich, was haben wir nur getan? Sie sehen sich dem sicheren Tod ausgeliefert. Furcht und Panik greifen um sich.
Und unser Prophet Mose? Ach, der Arme. Er tut mir ja schon wieder leid. Er bekommt den ganzen Unmut des Volkes zu spüren. Die Israeliten machen ihrem Herzen Luft. Auf Mose prasseln die Vorwürfe nur so herunter. Lieber Sklave als tot. Auf einmal haben die Israeliten all das vergessen, was sie in Ägypten erleiden mussten. Die Sklavenarbeit, unter der sie förmlich zusammengebrochen sind. Die Misshandlungen. Der vom Pharao angeordnete Mord an ihren Kindern.
Und ich finde es total menschlich von ihnen, dass sie so reagieren. Denn wenn wir verzweifelt sind, dann werden wir unsachlich, ungerecht. Manchmal werden wir gemein, obwohl wir es gar nicht böse meinen. Ich finde, die Angst der Israeliten ist nachvollziehbar. Aber man kann daran auch erkennen, dass ihr Gedächtnis ein bisschen kurz ist und dass ihr Vertrauen auf Gott noch gering ist. Immer wieder werden sie im Laufe der Wanderung durch die Wüste die gleichen Vorwürfe wiederholen. Immer wieder wird es heißen, und das Volk murrte und beschwerte sich über Gott.
Aber im Gegensatz zum Volk Israel ist Mose nicht entmutigt. Weder durch den Anblick der riesigen ägyptischen Streitmacht, noch durch die Vorwürfe von Israel. Auf die Vorwürfe geht er gar nicht ein. Wahrscheinlich sieht er genau diese Hilflosigkeit und die Verzweiflung, die du gerade beschrieben hast. Er lässt sich nicht mitreißen von der Unruhe, von der Furcht und der Empörung des Volkes. Er vertraut auf das, was Gott versprochen hat. Ich bin da. Mose bleibt ruhig.
Er sagt, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn so wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein.
Na, das heißt ja so viel wie, schaut zu und wartet ab. Du musst nicht kämpfen. Du musst dich auch nicht fürchten. Das wird hier alles geregelt. Du hast keinen Auftrag. Israel wird hier zum Publikum. Sie sollen stehen und schauen, staunen und stille sein.
Denn es geht ja um ihr Heil. Das ist ein schwieriges Wort. Das heißt so viel wie das, was Gott für die Menschen tut. Das, wo Gott den Menschen was richtig Gutes tut. Das ist das Heil. Und dazu kann kein Mensch etwas beitragen. Auch die Israeliten können und sollen nichts beitragen. Denn Gott tritt für das Volk Israel ein.
Mose vertraut darauf. Gott hat die Rettung zugesagt. Gott kann retten. Und wird es auch tun. Gott spricht nun zu Mose. Lasst uns mal in den Bibeltext reinhören.
Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer auf dem Trockenen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen. An dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern.
Mose gibt dem Volk jetzt die Anweisung weiter, damit Gott eingreifen kann. Das Volk muss den ersten Schritt tun. Es muss weitergehen, und zwar in Richtung des Schilfmeers. Alle Tiere müssen zusammengetrieben werden, alle Zelte müssen abgebrochen werden.
Sofort machen sich alle an die Arbeit. Die Männer treiben die Tiere zusammen, die Frauen nehmen die Kinder an die Hand. Du, Lukas, es braucht ja eine Menge Mut, dahin aufzubrechen, wo im Augenblick nichts außer Wasser ist.
Allerdings.
Das Volk Israel weiß ja noch gar nicht, was geschehen wird. Und was sie zunächst sehen, ist, dass die Wolkenfeuersäule ihre Position verändert. Sie tritt zwischen das Lager der Israeliten und das Lager der Ägypter und trennt Israel damit von ihren Verfolgern.
Die Wolkenfeuersäule bewahrt und beschützt das Volk Israel. Gott stellt sich schützend zwischen die beiden Heere. Auf der Seite der Ägypter ist die Wolkensäule finster.
Du, und da wäre ich ja an deren Stelle schon skeptisch geworden. Das erinnert doch voll an die 9. Plage, die Finsternis. Dunkelheit als letzte Mahnung an den Pharao. Aber irgendwie lassen sich die Ägypter davon wenig beeindrucken.
Alles, was der Pharao an dieser Stelle noch hätte tun können, wäre ein Rückzug gewesen. Er hätte umkehren und für immer Israels Verfolgung aufgeben können.
Das macht er aber nicht.
Natürlich nicht.
Auf der anderen Seite, auf der Seite der Israeliten, erleuchtet die Wolkenfeuersäule die Nacht.
Stell dir das mal vor, Susanne, es ist Nacht. Das habe ich vorhin fast gar nicht gemerkt, weil es ist ja die Morgenwache, die gerade stattfindet. Und mitten in der Dunkelheit kommt jetzt das Licht der Feuersäule für die Israeliten und bringt sie zur Ruhe. Es schafft Ordnung, denn sie sehen, wo sie langgehen. Und es gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit, denn wo Licht ist, da ist man nicht ganz alleine. In der Bibel steht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher.
Vor lauter Dunkelheit auf ihrer Seite merken die Ägypter gar nicht, dass die Israeliten sich in Richtung Schilfmeer bewegen. So, und jetzt kommt's. Es folgt eine der berühmtesten und bekanntesten Szenen der Bibel. Lasst uns nochmal in die Lutherbibel reinhören.
Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer.
Ein Sturm treibt die Wasser zurück und legt den gesamten Meeresboden trocken. Das Wasser teilt sich auf wunderbare Weise und gibt eine Straße durchs Meer für das Volk Israel frei. Du, das erinnert mich ein bisschen an die Schöpfungsgeschichte, oder? Gott teilt Land und Meer.
Ja, das finde ich wunderbar. Denn immer wenn Gott etwas heil macht, wenn er Heil bringt, dann bezwingt er das Chaos und sorgt für Ordnung. Durch Gott und Mose werden hier die Chaosmächte angerufen und sie helfen dem Volk Israel zu fliehen.
Viele Wissenschaftler versuchen sich seit vielen Jahren zu erklären, wie die Teilung des Meeres wohl abgelaufen sein könnte. An welcher Stelle, von welchem Meer das gewesen sein könnte, woher die Winde gekommen sein könnten, wie das Wetter war und. Unser biblischer Bericht hier enthält ja noch zumindest kleine Spuren eines sehr ursprünglichen und natürlichen Vorgangs. Das Wasser weicht zurück.
Hier im Podcast haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass die Bibel kein Naturwissenschaftsbuch ist, aus dem man lernen kann, wie die Welt grundlegend funktioniert. Sie ist geschrieben von Menschen in ihrer Zeit und mit ihren Vorstellungen. Auch hier im Buch Exodus stehen Geschichten, die 2500 Jahre und älter sind und die sich vorher ganz lange erzählt worden sind am Lagerfeuer, wenn man mit Freunden zusammensaß. Sie sind in einem ganz anderen geschichtlichen und kulturellen Zusammenhang als unserem entstanden. Die Menschen dachten anders und wussten anderes. In der Bibel geht es um Erzählungen. Die Erzählungen enthalten Lebens- und Glaubenserfahrungen der Menschen aus dieser Zeit. Die Geschichten vom Exodus sind Geschichten, in denen sich solche Erfahrungen in Bildern ausdrücken. Und wenn wir manchmal nicht nachvollziehen können, wie etwas passiert sein soll, dann ist vor allem wichtig, was darin über Gott und die Menschen ausgesagt wird und wie Gott den Menschen hilft.
In Ägypten gab es ja schon einige Wunder. Und es werden noch einige weitere kommen, aber das verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Dieses Schilfmeerwunder, die Teilung des Wassers, das größte von allen Exodus-Wundern, knüpft, genau wie die vorherigen Erscheinungen, an Naturereignisse an.
Und das Wichtige daran ist, dass es nicht zufällig passiert, sondern dieses Naturereignis, das wird von Gott gemacht. Gott handelt hier und es zeigt sich, er hat die Kontrolle über die Natur. Um Wunder zu tun, muss Gott die Naturgesetze nicht auf den Kopf stellen. Gott kann sie vielmehr in wunderbarer Weise so steuern, dass mit ihrer Hilfe Wunderbares geschieht. Gott nutzt den Wind und er öffnet dem Volk Israel den Weg zur Rettung und zur Befreiung.
Das Meer, das den Israeliten zuerst jeden Weg in die Zukunft versperrt, wird für sie zum Weg in ihre Freiheit. Du versetzt dich mal in die Lage des Volkes Israel. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter. Oh,
tja, manchmal passiert das im Leben. Vielleicht kennst du das Gefühl. Die Lage erscheint aussichtslos und plötzlich tut sich da ein Weg auf.
Das gibt ja so einen schönen alten Spruch, Lukas. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Nur ist es hier in unserer Geschichte kein Lichtlein, sondern da wird mal eben ein gar nicht mal so kleines Meer geteilt.
Vielleicht kennst du das, dass du manchmal einfach selber gar nicht kämpfen kannst. Du hast keine Kraft, du weißt nicht weiter. Aber das Leben um dich herum kämpft um dich. Du gibst es vielleicht verloren, aber der Kampf geht weiter. Es gibt ein schönes altes Lied, das heißt Befiehl dem Herrn deine Wege, steht in dem Gesangbuch der Kirche. Und da heißt es, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und das genau passiert in dieser Bibelgeschichte. Es gibt eigentlich keinen Weg, den das Volk Israel vor dem Pharao flüchten könnte. Und genau dort baut Gott einen Weg. Nicht, weil sie ihn finden, sondern weil er da ist und an ihrer Seite kämpft. Hier in unserer Bibelgeschichte kämpft eine einzige Macht, Gott.
Das war schön, Lukas. Du, und bei dem Begriff Schilfmeer, da fällt mir ja noch was auf.
Ja?
Das Körbchen, in dem Mose als Baby ausgesetzt wurde, das landet ja auch im Schilf.
Stimmt. Und dort fand ihn die ägyptische Prinzessin. Das war Folge 31.
Das war unsere Folge.
Genau.
Und wieder eine Rettung. Erst Mose im Körbchen und nun das Volk Israel.
Für diese Bögen liebe ich die Bibel. Es gibt ja unzählige. Übrigens, wusstest du, dass auch Jesus durch das Schilfmeer nach Ägypten geflohen ist?
Nee, jetzt ehrlich?
Ja.
Nee, wusste ich nicht. Ach, die Bibel. Ja. Schön. So, es geht noch weiter mit dem Schilfmeerwunder. Passt auf, wir hören noch einmal in die Bibel rein.
Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter:
Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten.
Aber der Herr sprach zu Mose:
Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Reiter.
Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer. Und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer, und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter. Das ganze Heer des Pharao, ihnen nachgefolgt, war ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand.
Für die Ägypter wird das Meer zum Verhängnis.
Lass uns mal vorstellen, wie das gewesen sein könnte. Das Volk Israel erreicht trockenen Fußes das andere Ufer des Schilfmeeres. Gerettet. Schnell weiter. Die Ägypter werden uns doch bestimmt folgen. Wo wir mit den Kindern durchkamen, werden die allemal durchkommen. Was macht Mose denn da nur so lange?
Die Wolke, die zwischen Israel und den Ägyptern wandelte, steigt auf. Die Ägypter und die Israeliten stehen sich gegenüber. Angstvoll blickt Israel der riesigen ägyptischen Streitmacht entgegen. Vor dem ägyptischen Heer liegt ein offener und gebahnter Weg durch das Meer. Sie schicken keine Vorhut, sondern stürzen sich mit der gesamten Truppe in die Verfolgung durch das geteilte Meer. In unserem Bibeltext haben wir gerade gehört, Gott brachte einen Schrecken über das gesamte Heer.
Vielleicht sind es Blitz und Donner, die das Dunkel der Nacht zerreißen. Der hervorbrechende Blitz aus der Wolkenfeuersäule versetzt das ägyptische Heer in Angst und Schrecken. Vielleicht zögern einige und wollen umkehren. Unerbittlich treibt der Pharao seine Streitmacht voran. Doch plötzlich stecken die Räder der schweren Kriegswagen fest. Die Truppe kommt kaum noch voran. Sie sinken ein.
Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie der Blitz auf einmal alles hell macht und die Ägypter überhaupt erst merken, dass sie im Meer sind, dass links und rechts große Wasserwände auf sie warten. Jetzt bleibt ihnen nur die Flucht, denn sie erkennen, Gott kämpft hier für das Volk Israel. Sie haben es mit einer Macht zu tun, derer sie nicht gewachsen sind. Sie denken, sie könnten noch umkehren, doch schon beginnt Wasser aus dem Boden zu sickern. Es wird immer schwerer, von der Stelle zu kommen. Alle Ägypter schreien: Umkehren! Zurück! Zurück! Doch es ist zu spät. Sie stecken fest.
Die Israeliten sind unterdessen auf der anderen Seite des Meeres angekommen. Mose erhebt seinen Stab, streckt die Hand über das Meer und der Weg durch das Meer, er verschwindet. Von allen Seiten kommt das Wasser. Die Fluten schlagen über den Ägyptern, ihren Pferden und ihren Streitwagen zusammen. Niemand überlebt. Keiner bleibt übrig. Das ägyptische Heer ist vernichtet.
Das Meer ist spiegelglatt, der Himmel wolkenlos. Es ist still. Nichts erinnert mehr an eine große und dramatische Verfolgungsjagd und all die Soldaten.
Oh, es ist irgendwie ganz schön heftig. Irgendwie ist das ja auch kein so richtig schönes Ende, oder? Lukas, was glaubst du denn?
Tja, Susanne, das ist ganz schön schwierig. Das klingt so, als ob Gott blutrünstig ist und die Ägypter vernichten will und es mag, wenn sie sterben. Freut er sich darüber, wenn Menschen das Leben verlieren, auch wenn sie was Böses vorhaben? Aber das ist nicht das Thema dieser Bibelgeschichte. Die berichtet nicht darüber, wie Gott mit allen Menschen umgeht, sondern sie spricht nur von dem Volk Israel. Es ist eine lange Geschichte davon, dass Gott sich einen Menschen aussucht, Abraham, und ihm sagt, du wirst ein großes Volk werden. Und er sorgt durch alle Widrigkeiten dafür, dass sich die Angehörigen von Abraham zu einem großen Volk entwickeln. Und immer wieder werden sie vom Tod bedroht. Und sie haben es wirklich richtig, richtig schwer. Und dieser Bibeltext erzählt davon, dass Gott sie nicht alleine lässt. Wenn wir uns fragen, wie Gott mit allen Menschen umgeht, dann hilft uns dieser Bibeltext nicht. Und wenn wir diese Geschichte aus Gottes Perspektive sehen, wird es schwierig. Aber wenn wir sie als Teil vom Volk Israel sehen, dann können wir sie auf all das beziehen, was uns das Leben schwer macht. Auf all die Probleme, die wir nicht loswerden, weil sie nicht gelöst werden können, sondern einen Ausweg, den wir brauchen, den nur Gott schenken kann. Und wieder einmal wird das Volk Israel gerettet. Von Gott. Für die Israeliten ist diese Rettung ein ganz wichtiges Datum. Es ist sowas wie eine Wiedergeburt des Volkes Israel, das unter ägyptischer Herrschaft lange nicht zu erkennen war.
In der Bibel steht nun, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Naja, es ist schon so, wie du sagst, hier steht jetzt nichts von Schadenfreude. Niemand freut sich über den Tod so vieler Menschen. Die Reaktion der Israeliten auf das Wunder am Schilfmeer waren Furcht und Glaube. Denkst du, das hat wirklich was mit Furcht zu tun? Das steht zwar so in der Bibel, aber Furcht trifft es nicht so richtig, oder?
Ich glaube schon, Susanne, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Denn was passiert ist, das kann einem ja richtig Angst machen. Nicht nur, dass die Ägypter kamen, sondern auch, dass sie auf einmal weg sind. Wer stärker ist als die Ägypter, der kann einen ganz schön einschüchtern.
Ja, das stimmt.
Was ist das für ein Gott? Und es ist ein Gott, den die Israeliten noch nicht verstanden haben. Sie beschweren sich ja vorher bei Mose. Was sollen wir hier sterben? Kurz darauf werden sie sich wieder beschweren. Jetzt sind wir zwar frei, aber in der Wüste und haben nichts zu essen. Sie verstehen nicht, was Gott vorhat. Und vor einem Gott, den man nicht versteht, kann man Angst haben. Nicht nur Ehrfurcht, nicht nur das Gefühl, dass Gott größer ist, man kann sich auch wohl unsicher damit fühlen. Wichtig ist, dass Mose ein anderes Gefühl zu Gott hat. Und dass er den Israeliten auch beibringen kann, zu glauben und Gott zu vertrauen. Selbst wenn man sich noch nicht ganz sicher ist und noch nicht ganz genau Bescheid weiß, was Gott so kann und vorhat. Denn er hat sich ja in seinen Zusagen, in dem, was er gesagt hat, als treu und verlässlich erwiesen. Gottes Zusage, dass er die Israeliten aus Ägypten führen wird, die Mose übermittelt hat, die ist ja jetzt erfüllt. Für die Israeliten gibt es an sich keinen Grund mehr daran zu zweifeln, dass Mose ein Bote Gottes ist und dass Gott sie auch in Zukunft retten wird. So verschieden die einzelnen Stellen im Alten Testament sind, man könnte sagen, sie haben alle einen gemeinsamen Nenner. Gott ist die Rettung für Israel. Die Rettung hier am Schilfmeer heißt nicht, dass Israel für Gottes Sache einstehen soll, sondern ganz umgekehrt. Gott ist es, der für das Volk eintritt.
Die Geschichten des Exodus-Buches handeln von Erfahrungen des Volkes Israel. Und sie sind zugleich Teil unserer christlichen Bibel. Auch wir ChristInnen sind darin als Volk Gottes angesprochen. Der Durchzug durch das Schilfmeer ist der Höhepunkt der Exodus-Erzählung, das Urbild einer Befreiung.
Genau, Susanne. Und hier wird deutlich, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Gott sprechen. Gott ist jemand, die bzw. der das Leid der unterdrückten Menschen sieht. Gott beruft und eilt zur Rettung. Hier in der hebräischen Bibel ist es so deutlich wie nie zuvor und selten danach. Gott erlöst. Das ist das Wesen von Gott. So macht Gott das. So möchte Gott uns Menschen begegnen. Als Erlöserin oder als Erlöser.
Du sag mal, Lukas, der Bericht über die Rettung am Schilfmeer, der gehört ja bis heute zu den Lesungen in der Osternacht, oder?
Das ist richtig.
Erklär uns doch mal, warum das so ist.
Bevor wir das erste Mal Ostern gefeiert haben, hat Jesus das letzte Mal Passamahl gefeiert. Er hat ja das Passa gefeiert, und zwar das Fest der Befreiung des Volkes Israel aus der Hand der Ägypter. Das war das, was Jesus gemacht hat, kurz bevor er gestorben und dann später auferstanden ist. Und deswegen ist Ostern ganz doll mit dem Passafest verbunden. Und diesen Auszug aus Ägypten, den hat man beim Passafest vorgelesen. Deswegen feiern wir quasi dieses Fest mit, wenn wir Ostern feiern. Und das ist kein Zufall. Es ist nicht nur irgendeine alte Geschichte, die man damals gelesen hat und dann heute auch weiterliest, sondern das, was bei Jesus passiert, ist ja fast genauso wie das, was bei den Israeliten passiert. Denn Jesus, der kommt an den Ort, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Er kommt an den Rand des Todes. Er steht vor Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, und soll sich verantworten und soll sagen, ob er nun diese Vorwürfe annimmt, die das Volk gegen ihn bringt, dass er sich selber an Gottes Stelle setzt oder nicht. Und er schweigt und lässt Gott für ihn machen. Und die Menschen rücken immer näher und rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. So wie die Ägypter immer näher an das Volk Israel ranrücken, so rücken seine eigenen Leute, die Juden und auch die Römer, immer näher und rufen, kreuzige ihn. Und Jesus geht diesen Weg weiter bis zum Kreuz. Und wie das bei der Geschichte vom Schilfmeer ist, so öffnet sich auch dort ein Weg, den keiner für möglich hält. Denn Jesus stirbt am Kreuz, aber das ist kein Weg, der ins Grab führt, wie die Israeliten noch denken, als sie in der Wüste sind, dass es das Ende ist, sondern es ist ein Weg, der mitten durch den Tod in ein neues Leben hineinführt. Das Meer war in der Zeit von Jesus der Ort, an dem man sagt, da ist der Tod, weil im Meer kann man nicht leben, kann kein Mensch atmen. Und dort sind auch die Ägypter gestorben. Und Jesus geht selber durch den Tod hindurch und lebt am Ende wieder. Auf einmal tut sich ein neuer Weg auf, den kein Mensch für möglich gehalten hat. Und so wie eines Tages Gott das Volk Israel vor den Ägyptern bewahrt hat, indem er sie durch den Ort, an dem niemand leben kann, geführt hat, so rettet Gott alle Menschen, indem er sie durch den Tod zum Leben führt. Eine letzte Sache noch. Du hast vorhin gesagt, dass man diese Stellen aus dem Alten Testament zusammenfassen kann damit, dass Gott rettet, dass Gott die Menschen rettet. Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet.
Du, Lukas, ich will ehrlich sein, es ist das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass eins der beiden Sakramente, die wir in der protestantischen Kirche haben, nämlich das Abendmahl, sich auf das Passafest begründet und auf das Passamahl. Wir haben das in der letzten Folge schon mal erwähnt, das letzte Fest oder das letzte Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern teilt, ist das Passamahl. Und daraus entstand also das Abendmahl, was wir bis heute in der evangelischen Kirche feiern.
Ich finde es genauso faszinierend wie du, Susanne. Die Bibel, das Alte Testament, ist kein Schnee von gestern. Für die ersten Freunde von Jesus, die ersten Anhänger, für die ersten Christinnen und Christen, die es überhaupt gab, war völlig klar, dass sie alles, was sie verstehen über Jesus, über den Glauben, aus diesem Alten Testament gewinnen. Und aus dem, was Jesus darüber gesagt hat und wie er gelebt hat. Und je mehr man darüber erfährt, je mehr ich darüber erfahre, desto begeisterter bin ich. Es gibt einen schönen Satz von Martin Luther, finde ich. Der hat auch viel Komisches und Doofes gesagt, aber manchmal war es richtig Gutes.
Finde ich auch.
Und was er gesagt hat, war, das Alte Testament ist sowas wie das Bilderbuch. Das Bilderbuch Gottes. Vieles von dem, was Jesus später gesagt hat, was kompliziert ist und eher für Erwachsene, das kann man sich so richtig bildlich ansehen im Alten Testament. Und wenn wir darüber reden, dass Gott unsere Ängste besiegen kann und dass er den Tod besiegen kann, dann gibt es kaum etwas Schöneres als diese Geschichte aus dem Alten Testament, in dem die größten Ängste und Sorgen, der Tod für die Israeliten, im Meer untergeht.
Bilderbuch, das hast du schön formuliert. Und ich muss ja ehrlich sagen, von diesen Bezügen zwischen Alten und Neuen Testament, davon kann ich nie genug kriegen.
Möchtest du noch einen haben?
Ja, bitte. Komm.
Wo wir gerade nämlich beim Schilfmeer sind. Im ersten Brief an die Gemeinde an Korinth, davon hat Paulus wahrscheinlich so drei geschrieben, zwei davon sind erhalten geblieben, da schreibt er tatsächlich darüber, über das Schilfmeer noch einmal. Und er vergleicht das, was da im Schilfmeer passiert ist, mit der Taufe.
Was hat die Taufe jetzt mit dem Schilfmeer zu tun? Das musst du uns erklären.
Naja, bei der Taufe wird man ja nass gemacht. Und früher und in manchen Gemeinden auch heute noch, war es und ist es so, dass man da ganz untergetaucht wird. So kannte Paulus das. Ne? Man ist quasi ins Wasser gegangen von einem Fluss. Meistens trafen sich die Gemeinden nämlich für ihre Gottesdienste an Flüssen. Und dann konnte man direkt da ins Wasser gehen und wurde untergetaucht. Und man hat gesagt, wenn man wieder auftaucht, dann gehört man ganz zu Gott. Und dann beginnt ein neues Leben. Dann ist man diesen Weg, den Jesus in der Osternacht gegangen ist, oder zu Ostern hin sozusagen, zwischen Karfreitag und Ostersonntag, schon mitgegangen. Vorweg sozusagen. Und man taucht wieder auf aus dem Ort, an dem man nicht leben kann, und ist lebendig. Genauso wie das Volk Israel durch das Schilfmeer geht, das es eigentlich nicht überleben kann, aber Gott macht es möglich, so taucht jemand, der getauft ist, quasi wie aus dem Tod wieder auf und ist lebendig.
So wie Jesus.
So wie Jesus und so wie jede und jeder, die oder der getauft wird.
Guck mal, und da haben wir glatt noch einen kleinen feinen Bogen zum Osterfest geschlagen. Wunderbar. Jetzt müssen wir einen schönen Abschluss finden, Lukas.
Mach mal.
Ich versuch's. Also, dieser Mythos vom Exodus, vom Auszug Israels aus Ägypten, ist ja eine ganz zentrale Gründungsgeschichte für das Judentum. Und damit, wenn ich dir so zuhöre, ja auch für das Christentum.
Ja, kaum ein Thema der hebräischen Bibel hat so eine Wirkung gehabt wie dieser Exodus.
Und Freiheit wird zu einem ganz wesentlichen Merkmal von Gottes Volk. Nun muss es ja weitergehen in Richtung verheißenes Land. Es wird eine sehr, sehr lange Wüstenwanderung.
Ja, was fängt das Volk Israel denn jetzt mit der neu gewonnenen Freiheit an? Und was bedeutet das überhaupt, frei zu sein?
Diese Frage wird sich das Volk Israel in der Wüste beantworten müssen. Wie es mit Mose und dem Volk Israel in der Wüste weitergeht, davon erzählen wir in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmayr und Susanne Kropf. Heute zu Gast Lukas Klette. Bibelzitate und Texte gelesen von Simon und Ida Lindenberg. Produziert von Jennifer Lindenberg.